Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Meetingroom-Podcast. Ja, wir beginnen irgendwie jede Folge damit, dass wir uns entschuldigen, dass es lange her ist. Und das machen wir auch heute wieder, weil es ist nun leider wirklich eine ganze Weile her. Die letzte Folge ist noch in 2025 geblieben mit dem lieben Onais.
Ja.
Wir haben es ein bisschen schwer getan, hier loslegen zu können.
Ja.
Aber wir haben es jetzt endlich geschafft, uns zusammenzufinden. Und wir sind ready, mal wieder was für euch zu machen. Und da gibt's natürlich auch große News, die wir hier, was diesen Podcast angeht, zu verkünden haben, beziehungsweise für uns große News, für euch ist das wahrscheinlich relativ irrelevant, aber beziehungsweise eigentlich gar nicht so irrelevant, weil es halt um die Konstanz geht, wie schnell hier was kommen wird. Und genau, aber erstmal wollen wir euch hier willkommen heißen zu einer neuen Folge. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns jetzt... Diesmal in einem ganz special Umgebung, diesmal nicht im Lobby-Meeting-Raum, sondern im Lobby-Founder-Chill-Raum, aka Base. Sein Wohnzimmer.
Ah, Base, ja.
Genau, und wir sind heute mal woanders, aber das hängt nämlich auch damit zusammen, was wir für euch für News haben.
Genau.
Jetzt sagst du auch zu Worte kommen.
Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr trotzdem den Account nicht deabonniert, weil er nicht so lange nichts kommt. Wir werden natürlich auch immer wieder so ein bisschen auch gefragt, beziehungsweise auch ja auf dem Meetingraum-Podcast oder in meinen DMs, ja, wann kommt die neue Folge, wie sieht's aus, was ist geplant? Und dann nerv ich halt immer Moritz, weil Moritz natürlich am Ende hier so ein bisschen auch mit einem Großteil des Setups anrückt und die Folgen natürlich auch mitproduziert. Und ja, deswegen schiebe ich jetzt mal alles auf dich.
Ist in Ordnung.
Aber wir haben halt schon uns da auch natürlich Gedanken gemacht und da auch ein bisschen über die Konstanz gesprochen. Und ja, zum Teil auch, wenn wir heute ja auch ein bisschen über ein ganz spannendes Thema sprechen. Und das ist ein Thema, was ja eigentlich wirklich auch immer wieder viel so ein bisschen gefragt wurde. Und zwar, was uns halt dazu auch bewegt hat, den Weg zu gehen, den wir gegangen sind. Da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Und ja, ich denke mal, dass da heute viele interessante Sachen dabei sind, die dann natürlich auch vielleicht auch dann mit den News vielleicht auch enden, weil das dann alles so ein bisschen wieder...
Wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter.
Ja, das hat dann alles so wieder so einen Boden. Genau, ja. Also Thema der Folge heute. Man kann es ja wahrscheinlich schon im Titel des Videos entnehmen. Aber ja, was hat dich am Ende dazu bewegt, mein Freund, mit 18 Jahren oder 17 Jahren in dem Fall in die Selbstständigkeit zu gehen und deinen eigenen Weg zu gehen? Bei mir ja ähnlich, nur du hast sogar noch früher angefangen als ich. Ich habe so mit Ende 19, 20 habe ich dann angefangen, mein Unternehmen und alles zu gründen und mein Ding zu machen. Das heißt sozusagen, wir sind eigentlich so beide in relativ jungen Jahren in die Selbstständigkeit gegangen.
Ja.
Und ja, da können wir ja ein bisschen darüber erzählen, ja, wie wir uns, sage ich mal, für diesen Weg entschieden haben. Und ja, genau. Also ich habe, wir haben ja auch natürlich immer, wir schreiben, also wir chillen jetzt hier nicht und chatten hier nicht noch nebenbei, weil manchmal auch immer wieder ich kritisiert werde, dass ich aufs Handy gucke. Da stehen halt normal ein paar Stichpunkte drauf, damit wir den Faden nicht verlieren, weil ich das hasse, den Faden zu verlieren. Und deshalb wundert euch dann bitte nicht, wenn wir da ab und zu mal auf unsere technischen Geräte schauen. Genau. Ja, Moritz, also du hast ja auch, sag ich mal, in früher Zeit, sag ich mal, Verantwortung übernommen, indem du dich, ja gut, vielleicht am Anfang weniger als dann später, weil man in die Selbstständigkeit geht man ja immer erstmal so ein bisschen rein. Würdest du sagen, dass sich das bei dir einfach so aus dem Hobby heraus ergeben hat?
Ja, also es fing ja alles damals mit dem Hobby an, aber relativ schnell wurde mir ja klar, dass das nicht beim Hobby bleiben soll, sondern halt mein Job werden sollte im besten Falle. Ich habe ja mit, keine Ahnung, 14 oder so angefangen, mich für so Kamera und Stuff zu interessieren. Da habe ich ja mit einem Kumpel zusammen immer so Schulvideos gemacht auf Wandertag und keine Ahnung was. Oder dann, wenn...
Erste Recaps wurden ja, schon produziert.
Genau, das waren im Endeffekt, waren das die ersten Recaps von irgendwelchen Wandertagen oder dann gab es ja auch immer irgendwelche Schulprojekte, wenn du dann in Deutsch irgendein blödes Buch gelesen hast und davon musste dann irgendwas kreativ gemacht werden. Da haben wir uns dann immer sofort gemeldet, dass wir ein Video machen können und das haben unsere Lehrer und Lehrerinnen auch immer gut gepusht und die fanden das eigentlich immer cool und alle Mitschüler fanden das auch immer cool. Da habe ich dann auch schon die ersten Umsätze quasi mitgemacht, weil wir haben immer übers ganze Jahr halt die Wandertage und was so angefallen ist gesammelt, haben das dann quasi in ein großes Video gepackt, auf CDs gebrannt und unsere Mitschüler vertickt, irgendwie für 2 Euro oder so eine CD. Und da, keine Ahnung, da haben dann mein Kumpel und ich haben uns dann halt irgendwie so zum Ende des Jahres irgendwie 40 Euro da zusammen und dann sind wir von ins Kino gegangen oder so. Aber im Endeffekt
kostendeckend
waren das mit 14 die ersten Unternehmer-Moves, wenn man es in die Richtung nehmen möchte, auch wenn das nicht mit dem Gedanken war.
Soll ich dir mal meine ersten Unternehmer-Moves erzählen? Also soll ich wirklich? Also ja. Meine ersten Unternehmer-Moves, ganz, ganz klassisch, war einfach das Shisha-Tabak-Business. Ich habe einfach in Syrien, wenn ich im Urlaub war, Shisha-Tabak mitgenommen und einfach bei mir in der Schule vertickt.
So geht's auch. Jeder anders.
Ich wir waren alle minderjährig und haben halt. Und dann war ich auf einmal der Coole an der Schule, weil ich war auf so einer versnobten Privatschule, wo es echt schwer ist, angesagt zu sein anscheinend. Und dadurch, dass ich natürlich mich dann an den ganzen Sauforgien nicht beteiligt habe, habe ich dann sozusagen die Sympathie der Leute durch Shisha-Tabak gewinnen können. Und ja, so habe ich dann schon mit auch 14, 15, keine Ahnung, 7., 8. Klasse, weiß nicht mehr, habe ich dann sozusagen schon angefangen, unternehmerisch zu denken. Ich habe es aber ein bisschen anders gemacht. Ich habe es nicht so wie du jetzt hier, keine Ahnung, kostendeckend gemacht, sondern ich habe es profitabel gemacht. Also ich habe dann wirklich 20-30% Marge Minimum draufgehauen. Ja, ich weiß, das war ein anderer Weggrund. Also du hast ja sozusagen mit den 2 Euro hast du dann, wenn überhaupt, den Rolling gedeckt oder die CD, aber...
Ach, so ein scheiß Rolling, was kostet das? Kriegst du so einen Pack 40 Rohlinge oder 60 Rohlinge für 4 Euro, 5 Euro?
Ja, na gut, okay. Das
kostet doch nichts.
Ja, okay, gut.
Das war halt wirklich einfach nur ein bisschen was aus dem Spaß irgendwie draus ziehen und dann irgendwie Kinoabend und Mac ist irgendwie für finanziert.
Ja. So. Ich habe mir damit dann schon Nikes und so geholt oder so ein paar Sachen. Aber ich glaube, ich habe dann ein bisschen Stress bekommen. Also das ist dann natürlich aufgefallen und
verständlich.
Ja, aber gut, es ist halt auch der Unterschied. Also entweder die Leute, die halt noch nicht 18 waren, dann trotzdem auf den Homeparties dort sich die harten Sachen geholt haben, die haben auch Leute geschickt. Also es ist halt immer so ein bisschen schwierig gewesen. In der Gesellschaft, wenn du, sag ich mal, ja, da so und vielleicht auch einen Hintergrund hast, wo du halt, sag ich mal, dann sowieso immer ein bisschen aufpassen musst, was du machst.
Ja.
Können wir später nochmal drüber sprechen. Genau, aber ich wollte jetzt gar nicht so weit ausschweifen. Bei dir nochmal zurück.
Ja, wie gesagt, das waren halt so die allerersten Steps. Dann ging es ja los, dass ich halt gemerkt habe, dass mir das einfach mehr Spaß macht, dieses Video machen. Und wie es der Zufall wollte, hatte eine meiner Tanten und mein Onkel, die hatten in Düsseldorf eine Videoproduktionsfirma.
Wollte ich gerade nämlich dich fragen, eigentlich, was viele vielleicht auch nicht wissen, hast du das ja sogar familienbedingt so ein bisschen, die Connection?
Genau. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht mal so richtig, weil wir halt Düsseldorf-Dresden ist halt eine Entfernung und da war jetzt nicht so eine riesen Connection immer da. Aber als ich das dann so ein bisschen mehr erfahren habe, was sie wirklich machen, fand ich das natürlich ultra cool und bin denen da sehr dankbar, dass sie das halt auch cool fanden, dass mich das so interessiert haben und mich da halt dann gerne eingeladen haben. Und da war ich dann das allererste Mal dann da für eine Woche in den Ferien, in den Herbstferien, glaube ich, und bin dann zu denen dort in die Produktion. Und die hatten da noch ihr Büro in so einem, das war ein alter Tresor. Also das Ding war komplett zu, da war kein Sound kam da rein, das war komplett soundproof, da war halt übelst viele Workstations, wo halt geschnitten wurde und dann bist du so in den Keller runtergegangen, in diesen Tresor quasi rein und da war dann halt so ein Riesenstudio mit Greenscreen und Traverse und 1000 Kameras und hast du nicht gesehen. Und das fand ich halt unfassbar geil.
Ja.
Und da habe ich dann halt die erste Woche verbracht, also eine komplette Woche verbracht, den ganzen Tag bei denen dort in diesem Ding gesessen und habe da zu dem Zeitpunkt noch so selber an so Videos dann rumgebastelt. Die haben mir einfach gesagt, ja, mach einfach irgendwas, dreh was, film was. Habe ich erstmal irgendwie Greenscreen was gemacht, habe da irgendeine Kacke gemalt und das dahinter gepackt. Und das fand ich irgendwie dann lustig. Da habe ich dann irgendwie die Hunde noch von denen dort über den Greenscreen rennen lassen und die sind dann da irgendwie durch dieses Video gesprungen. Geil. Aber das fand ich halt übelst geil. Und da wusste ich, okay, da habe ich dann Feuer gefangen. Dann war ich nochmal zusammen mit dem Kumpel, mit dem ich immer die Schulvideos gemacht habe. Der war auch auf einmal mit.
Ja, vom Anfang.
Einfach, weil er das so hobbymäßig so irgendwie lustig fand. Da waren wir dann zusammen da. Und dann stand halt 10. Klasse Schülerpraktikum an. Und da war ich auch so, ja, ist ja klar, so dass ich zu meiner Tante gehe. Oh. Und da war ich dann ganze 2 Wochen dort.
Also die waren ja nicht hier in Dresden, sondern
in Düsseldorf. In Düsseldorf. Also Düsseldorf, genau. Also
krass. Was in Düsseldorf 2 Wochen?
Voll drin im Ruhrpott. Und da war ich dann halt 2 Wochen bei denen. Da waren die dann schon in einem neuen Office. Aber da habe ich auch wie ein Geisteskranker wirklich von, was weiß ich, war ich dann 8, 9 Uhr, bin ich mit meinem Onkel ins Büro und dann irgendwann 20 Uhr musste der mich dort vom Schreibtisch wegzerren, dass ich aufhöre, dort irgendwelche Videos zu schneiden. Und da habe ich halt dann wirklich schon, da habe ich dann keine eigenen Sachen mehr gemacht, sondern ich habe halt für die Kundenprojekte halt wirklich geschnitten. Für Autohaus habe ich irgendein Zeug gemacht. Die hatten so einen eigenen lokalen Fernsehsender, den wir dort geführt haben. Da habe ich irgendwelche Beiträge für geschnitten. Krass. Von irgendwelchen Sportveranstaltungen. Und
das hast du schon mit 14 sozusagen dort schon
Videos geschnitten? Ja, da war ich ja dann.
Oder 16?
Ja, 15, 14, 15. Irgendwie so war ich da wahrscheinlich.
Hast du da auch dann die ganzen Basics mit an die Hand bekommen, mit welchem Programm musst du arbeiten?
Ja, genau,
und so?
Genau. Die hatten dann halt dort ein größeres Cutter-Team von, glaube ich, 5, 6 Leuten. Und die waren da halt sehr bewandert und die haben mir da übelst viel immer gezeigt. Da habe ich richtig viel erfahren, irgendwelche Tricks, irgendwelche Kniffe, die du brauchst, wenn du in Premiere da irgendwie, wenn das Fax macht, was du wie, wo drücken musst, dass du da irgendwelche Sachen umgehst, habe ich wirklich dann viel gelernt oder halt dann auch auf dem Drehs, wie man sich auf Drehs verhält, wie Drehs ablaufen, was man da so macht. Da habe ich dann schon relativ viel mitgenommen und spätestens bei dem Praktikum stand dann fest, ja, das in den Bereich will ich mal gehen, das will ich mal machen, ich will mit Videos, Kameras, das ist das, was Bock macht. Aber im gleichen Zuge habe ich halt auch da schon relativ schnell gemerkt, halt als Angestellter wirst du jetzt nicht die großen Gelder verdienen. Weil das ist halt ein normaler Angestelltenjob, der jetzt nicht, ja, du kannst ganz okay halt das Gehalt bekommen, aber du wirst jetzt halt keine goldene Nase damit verdienen. Und da war mir dann schon klar, okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich das irgendwie selbstständig dann in die Richtung mache. Da habe ich dann auch cool natürlich von meiner Tante das Angebot so ein bisschen bekommen. Die hatten noch so eine gemeinnützige Sache, weil meine Tante sehr sich für Tiere engagiert und die hatten so eine, das hieß Video Tierhilfe und da sind die immer in Tierheime und sowas gegangen und haben quasi Porträts von den Tieren gemacht, damit die besser vermittelt werden können und so. Ah. Also das ist dann immer hier und das ist der kleine Balu, der Hund ist 5 Jahre alt und so und er ist verspielt und er sucht das und das und da wurden dann so 2-Minuten-Dinger, die wurden dann irgendwie durch Facebook-Gruppen gejagt und halt auf YouTube und hast du nicht gesehen, um halt die Tiere besser zu vermitteln.
Also die Hunde wurden da praktisch vertickt.
So, die wurden halt einfach ein bisschen präsentiert und da hatte ich so quasi meinen ersten Auftrag quasi, den ich auch von zu Hause, also ich war halt Cutter für die so freiberuflicher so und dann habe ich da halt ein bisschen Geld für bekommen gehabt. Und dann mit, ja, so 16, da hatte ich dann da habe ich dann immer mal auf Events für meinen Vater oder so, irgendwie, wenn der Catering irgendwo hatte, habe ich dort mal einen kleinen Aftermovie von gemacht, wenn die da gekocht haben. Oder dann eine andere Tante von mir hier, die hat in einer Galerie hier in Dresden gearbeitet und die hatten dann immer irgendwelche, wenn die halt eine neue Ausstellung vorgestellt hatten und dort halt dann die Vorstellung dort hatten, dann habe ich von dem Abend auch irgendwie dort Fotos machen können und dann dort irgendwie, was weiß ich, ein Fuffi für bekommen. Und das war da so mit so 16 dann die ersten Sachen, wo man mal auch einen Euro irgendwie für bekommen hat. Das war jetzt nicht die Welt, aber es war so ein bisschen so eine kleine Aufwands.
Ja, aber ich finde, weißt du, ich sag dir aber mal so ehrlich, wenn ich jetzt auch mal so mit bei mir die Anfänge gerade in der Eventszene, Clubszene vergleiche, ich musste damals auch, Mathieu und ich, wir mussten damals auch die ganze Zeit Kästen schleppen, haben uns an die Bar mitgestellt, haben dort am Einlass mitgeholfen, einfach um die Erfahrung auch zu sammeln und um einfach auch besser zu werden. Und was ich heutzutage einfach extrem nervig finde, muss ich dir ehrlich sagen, was mir so krass aufgefallen ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren, man will halt wirklich immer für jede Erfahrung oder für jede Kleinigkeit wollen die Leute hier Geld haben. Und wenn ich das mal mit mir vergleiche oder mit uns vergleiche, das klingt so, als wären wir jetzt schon 40, aber zum Beispiel zwischen deiner Selbstständigkeit liegen jetzt vielleicht so 10 Jahre so seit oder ein bisschen, na, also ein bisschen sogar weniger und bei mir auch. Ich bin seit 2012 selbstständig und keine Ahnung, also mich nervt das übelst. Oder wenn dann Dualstudenten oder Praktikanten dann übelst die Forderungen haben und so. Und ich erinnere mich dann immer noch an meine Zeit. Ich habe ja auch in ein paar Unternehmen auch gearbeitet. Da lächeln die dich dann nur an und sagen, na, dann kannst du gehen. So, also das ist so irgendwie, das ist das, was auch damals Stefan zum Beispiel auch in unserer Folge gesagt hat, irgendwie die Generation von heute, die hat das bisschen verlernt zu kämpfen, sich durchzusetzen und man will einfach immer alles auf dem Tablett serviert bekommen und das finde ich, lehrt dich die Selbstständigkeit extrem, dass du aufstehen musst und ja, als Angestellter bekommst du halt dein Geld. Das finde ich ist auch diese Sicherheit, diese auch gerade in Deutschland, diese Rechte, die Angestellte auch haben, gefühlt gehört denen mehr das Unternehmen als dem Inhaber. Ja, es ist sehr cool, eine sehr smart und komfortable Ausgangssituation, aber natürlich als Selbstständiger, da hast du natürlich dann wieder andere Risiken zu tragen und diesen Abfuck, aber da können wir später drüber quatschen.
Ja, das ist halt, du hast halt einfach im Angestellten-Tum hast du halt diese Sicherheit, aber in der Selbstständigkeit hast du halt das Potenzial mehr.
Ja.
Und das ist halt die Frage, was du willst, was du halt, und das ist, glaube ich, was uns beide irgendwo angetrieben hat, in den jungen Jahren ist die Sicherheit wahrscheinlich oft noch nicht so wichtig, als wenn du jetzt, wenn du jetzt 45 bist, Familie hast, dann denkst du da wahrscheinlich ein bisschen anders drüber nach, als wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt 18, so, was habe ich zu verlieren? So, wir haben beide das Glück, dass wir aus einem guten Elternhaus kommen, was uns irgendwo in gewisser Weise halt unterstützen kann und konnte und auch abfedern konnte, wenn es halt in den ersten paar Jahren schief gehen sollte. Mein Gott, dann bist du 23, da fangen andere auch erst noch an zu studieren oder irgendwas zu machen, dann ist es so.
Ja,
dann kann man das halt erstmal probieren, so, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt und wir haben halt beide irgendwann mal diese Chance ergriffen, dass irgendwie das halt dann umzusetzen.
Ja, also bei uns, wie gesagt, auch das ist genau das, was du gesagt hast. Bei meiner allerersten Party, die war eigentlich so geil, von Mathieu, mir, die Insomnia, auch damals zumindest die OGs wissen ganz genau Bescheid, so damals Ostgold oder HM1 oder Washroom, keine Ahnung, das Ding hat andauernd den Namen gewechselt. Und da wurden wir auch, sag ich mal, bei unserer ersten Party eigentlich mehr oder weniger verarscht. Da haben die dann einfach ich habe meine erste Rechnung auf einer Serviette bekommen, Leute. Also ich habe meine erste Rechnung auf einer Serviette bekommen, weil ich es nicht besser wusste. Die haben dort einfach auf einer Serviette draufgeschrieben, ja, es waren so, Leute, das Ding, ihr müsst euch vorstellen, das war unsere erste Party, unser Netzwerk. Alle von den Schulen waren da. Wir hatten 700, 800 Leute da. Es war so geil. Unsere Freunde, alle haben mitgeholfen, Einlass gemacht, an der Bar mitgemacht. Das Ding war des Todes geil voll. Und am Ende schreiben die mir auf diese Serviette einfach nur irgendwelche Zahlen auf, was das Ganze auf einmal doch gekostet hat. Und das sind alle auch Kosten gewesen, die auch so nie kommuniziert waren. Und du konntest aber nichts machen. Später habe ich erfahren, dass die eigentlich einen Deal haben bei den Eigentümern und das an uns nur untervermietet haben und sozusagen ihren Profit maximiert haben. Das sind aber alles Learnings. Du musst halt einfach Hardcore Minus machen, damit du erst so ein bisschen alles checkst. Yeah. Ich habe bei meiner ersten Party 150 Euro Minus gemacht, Mathieu 150 Euro Minus gemacht und natürlich hat mein Papa damals oder meine Familie dann, die haben halt so ein bisschen gelacht, ne? Die dachten so, boah, jetzt kommt der mit dem, er denkt, er kommt mit dem großen Geld nach Hause und dann habe ich da sozusagen Minus gemacht, obwohl wir eigentlich Plus hätten machen müssen, aber ist jetzt auch egal, hätte Fahrtkette, ne? Und da hat mein Papa auch mir dann so ausgeholfen und gesagt, ja komm, nimm es einfach von deinem Konto und fertig so, ne? Aber ich denke, die Erfahrung, die war halt da einfach Gold wert. Und ich denke, am Ende muss man genau das so sehen, wie du es gerade auch gesagt hast. Und ich musste halt nie dann warst du trotzdem irgendwie drin, ne? Also man war dann trotzdem in diesem Business drin und dann haben wir dann sozusagen auch auf einmal dann von Party zu Party wurde es besser. Dann haben die uns natürlich auch hier versucht, da unter Vertrag zu nehmen und so. Also wir haben die Clubszene ja eigentlich damals schon sehr gut aufgemischt und haben dort eigentlich irgendwann bei der habe ich dann auch mein DJ-Label gegründet gehabt. Ich bin auch so ein Typ gewesen. Ich habe dann immer so auch Sachen parallel gegründet, wo ich sage, das hat so Sinn, ne? Und auch dieses unternehmerische Denken. Ich habe auch sehr viel einfach von meinem Papa übernommen, weil ich hatte auch das große Privileg oder das große Glück, einfach auch in einer Unternehmerfamilie groß zu werden. Und weil du vorhin über Sicherheit gesprochen hast, mein Papa zum Beispiel, der hat relativ spät sich für die Selbstständigkeit entschieden, weil er aber auch schnell gecheckt hat, ey, meine Dienstleistung ist halt sehr viel wert, beziehungsweise reißen sich viele Leute um seine Dienstleistung. Mein Papa hat damals sehr, sehr krass unter seinem Marktwert gearbeitet oder sein erstes Gehalt angenommen, weil er wusste, ich werde so gut performen, die werden mir nach 2-3 Monaten sowieso eine Gehaltserhöhung anbieten und so ist es auch gekommen. Also mein Papa ist Ingenieur und hat damals bei einem Ingenieurbüro gearbeitet und die haben ihn dann erstmal gedacht, ah ja geil, so weißt du, so ein Ausländer, perfekt, dem können wir richtig wenig geben und dann haben sie ihm natürlich auch erstmal wenig gegeben, aber mein Papa hat dort wie ein krasser Typ hat er dort eine Sache nach der anderen Projekt fertiggestellt und dann wollten die ihn halten. Und haben dann übelst die hohen Gehälter angeboten. Und mein Papa dann aber gesagt, nö, ich mache jetzt Selbstständigkeit. Und mein Opa damals hat ihm das auch noch versucht auszureden. Weil, wie gesagt, Selbstständigkeit früher auch mit viel Risiko verbunden war. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, auch in der Gesellschaft nicht so anerkannt war, wie vielleicht jetzt, wo es ein Trend ist, selbstständig und cool. Yeah. Und ich baue einen Vertrieb auf und hier, ja, schon klar. Weißt du, das ist halt damals irgendwie viel komplizierter gewesen und er hatte halt damals schon Kinder und meine Mom und alles so. Und ich glaube so, trotzdem hat er das durchgezogen. Und ich hatte halt das große Glück, dann sozusagen ihn natürlich auch als Mentor zu haben, so der mir auch immer viele Tipps gegeben hat und dann praktisch davon auch zu lernen und zu partizipieren. Ich meine, bei dir ist ja genauso. Dein Papa war ja auch schon immer in der Selbstständigkeit auch unterwegs, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe.
Ja.
Also wir haben eigentlich auch eine gute Grundvoraussetzung gehabt, zu gucken, okay, wir können halt auch von unseren Eltern so ein bisschen was mitnehmen und ich glaube, das ist halt auch immer noch mal ein Punkt, dass beeinflusst dann halt auch vielleicht deinen Weg, aber was mir einfach auch aufgefallen ist, dass halt damals es halt schon ein bisschen anders gesehen wurde, selbstständig zu sein. Also die Leute haben schon so ein bisschen dich angeguckt und gesagt, hä, okay, läuft das überhaupt? Nicht, dass du dann zu mir kommst und bei mir arbeiten willst, so, ne? Ja, also, wie oft ich mir diesen Scheiß anhören musste. Und da würde ich sagen, haben wir dann halt natürlich auch gute Bedingungen gehabt. Meine Bedingungen waren halt vielleicht nicht so geil. Wie gesagt, bei der ersten Veranstaltung verarscht. Ja, so, dann haben wir aber, dadurch konnten wir halt dann auch lernen, wie es funktioniert. Dann haben sie uns nicht nochmal verarscht.
Da weiß man also, das hast du jetzt einmal den Fehler gemacht, den mache ich jetzt nicht noch ein zweites Mal. Und
lässt du dir dann sagen, wie viel kostet die Location, wie viel kostet Security, du lässt dir im Vorfeld ein Kostenangebot machen, du kalkulierst ordentlich, machst dann auch den Eintrittspreis richtig, die DJs, du guckst, wo kann ich vielleicht noch ein Sponsoring bekommen, meine ersten Bewegungspunkte mit Sponsoring, Red Bull hat mich dann auch krass unterstützt, also wir haben dann schon auch krasse Kooperationen gehabt und das ging dann wirklich bis, also mein Peak war oder wo ich dann auch dann langsam aufgehört habe, das waren, wo ich dann auch mit Jonas und mit Ilya dann auch Break the Rules hatte und das haben wir dann auch, das habe ich dann abgegeben an Jonas und dann bin ich aus dem Party-Business rausgegangen und habe dann sozusagen im Event-Business, im Premium-Event-Business dann Anschluss gefunden, genau. Ja, gut, da muss ich jetzt gar nicht mal erklären, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich habe das jetzt indirekt schon gemacht. Ich habe also für all die es jetzt nicht ganz gecheckt haben, ich habe mit 19 mit Mathieu zusammen Partys gemacht in Dresden, eigentlich alles von Kraftwerk Mitte bis Atheum, Pier 15, Reithalle, Filmnächte am Elbufer, ich hatte, keine Ahnung, Glory damals noch, ich hatte alles durch. Studentenclubs, Studentenpartys und haben dann aber den Sprung in die Business-Event-Szene, in die Incentives gemacht und dann den Sprung ins Marketing, weil wir das Marketing dann halt auch brauchten und so weiter. Wer da nochmal vielleicht kurz sich da einen Reminder holen will, in der ersten Folge erkläre ich nochmal kurz, wie ich, glaube ich, genau, in der ersten Folge war das, wo wir uns vorgestellt haben, da habe ich auch kurz gesagt, wie so die Connections waren und warum ich eine Marketingagentur gegründet habe und wie das alles zustande gekommen ist, da wird es dann nochmal genauer erklärt. Ja, was ist so deine Meinung zur heutigen Sicht zur Selbstständigkeit? Hast du das Gefühl, dass es jetzt mehr Selbstständige gibt als früher? Hast du wieder das Gefühl, dass die Frequenz gleich geworden ist?
Social Media hat das
Social Media pusht gut, ne?
Das hat das komplett zu einem Trend ja gemacht. Das ist ja völlig dieses, also es ist ja
Selbstständigkeit wird halt geisteskrank romantisiert. Es ist
schon fast schon, ja, krankhaft, wie sehr Leute drauf hauen, dass jeder selbstständig sein muss und jeder Business machen muss und jeder erfolgreich und jeder muss mit 20 schon Millionär sein und und keine Ahnung was und spätestens mit 21 musst du Lamborghini haben und weiß ich nicht was.
Das also ist Leute, gehen hier in Dresden krasse Karre fahren, ist sowieso sinnlos, weil die Leute, die, also mein Auto wird wirklich jede Woche angespuckt, was ich einfach nur geistkrank schlimm finde, weil du am Ende hasselst du halt krass, machst Überstunden, haust dir eine Nacht nach der anderen um die Ohren, riskierst, gibst auch auf und am Ende gewinnst du und dann ist die Gesellschaft trotzdem pisst auf dich. In anderen Ländern aber finde ich entspannter.
Ist
nur hier
so. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein deutsches Ding und ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber
ja.
Ist es leider so, aber ja, es ist Selbstständigkeit, es gehen immer mehr in die Selbstständigkeit, weil es halt so, ja, romantisiert wird. Aber die Leute sehen halt auch jetzt nicht, also man, es werden halt nicht die Schattenseiten romantisiert, also man hat auch viel schlaflose Nächte.
Ja.
Viel, wo es einem einfach nur dreckig geht, weil man alles hinterfragt und sich fragt, ist das eigentlich das Richtige, was ich hier tue, oder soll ich es einfach sein lassen? Weil man dann doch manchmal Momente hat, wo man dann doch vielleicht ein bisschen überhäuft von dem Risiko wird, was man irgendwo selber trägt.
Ja. Kann ich nur so bestätigen. Ich glaube, ich habe mindestens einmal die Woche, kommt immer ein bisschen drauf an, aber schon sehr, sehr oft auch so diese Existenzängste, die hast du einfach immer so, weil...
Das ist normal als Selbstständiger.
Ja, ja, also du denkst dann wirklich so, Mann, werde ich jetzt, was passiert, wenn morgen das und das und das passiert? Oder wenn auf einmal alle Kunden gleichzeitig auf die Idee kommen, zu kündigen, Mandat oder hier. Ich habe ja sogar, wir haben in unseren Berufen, wir beide ja, wir haben das ja auch ein bisschen nochmal aufs nächste Level gehoben. Wir haben ja teilweise auch mit Kunden so Langzeitverträge, damit wir Sicherheit haben. Wenn ich überlege, viele Foto- und Videografen haben das gar nicht. Also da bist du auch, finde ich, am Markt hier in Dresden oder auch in Deutschland schon, finde ich, einer der wenigeren, weil natürlich, was willst du als Fotograf jetzt dich an eine Firma so dranketten und so sagen, weißt du, die sagen dann einfach, nee, wir haben hier sind deine Termine, also du lebst dann wirklich von dieser Auftragslage und dann geben sie dir vielleicht Termine für die Zukunft mit, aber du bist halt einfach auswechselbar. Das ist halt leider immer das Problem, auch wir als Agentur, und deswegen helfen uns natürlich dann auch gewisse Mechanismen, Werbekonten, Pixel, Know-how, Strategie, wir patentieren uns viel, also dass sozusagen Sachen nicht geklaut werden können und die Firmen dann sozusagen auch irgendwo auf, also nicht mehr diese Auswechselbarkeit auch irgendwo auch da ist. Also deswegen, ich glaube auch, dass diese Unsicherheit oder dieses Nicht-Wissen, was morgen ist, ist halt irgendwie nervig, aber irgendwie, ja, finde ich, hat es auch irgendwie so seinen Anreiz. Aber würdest du sagen, dass man als Selbstständiger ein Privatleben hat?
Ja, es ist halt schwierig. Es ist einfach nur eine Frage so der Prioritätensetzung.
Ja.
Und als für uns ist halt das Unternehmen sehr wichtig und wir priorisieren das halt hoch. Aber ich kann jetzt auch für meinen Teil nur sagen, mir ist mein Privatleben auch irgendwo wichtig. Und da habe ich auch gelernt, dass man sich das mal nehmen muss und dass man dann halt auch einfach mal konsequent sagt, nee, es ist jetzt Sonntag, ich antworte dir jetzt nicht, ich chill heute mal, ich mache heute mal was mit Freunden oder mit wem auch immer, aber heute antworte ich dir nicht, auch wenn du jetzt irgendwas hast, ich schreibe dir Montag wieder zurück, so.
Ja.
Und das habe ich jetzt auch so für mich lernen müssen, dass man diese Grenze dann halt auch einfach mal ziehen muss, weil man muss nicht immer 24/7 erreichbar sein. Natürlich ist es irgendwo eine Art Service, aber wenn du halt mal an einem Sonntag nicht erreichbar bist, das sollte dir jeder verzeihen und verkraften können. Und natürlich, wenn es jetzt super wichtige, dringende Sachen sind, so wir haben ja auch ständig irgendwelche Events, so das ist dann normal, dass man das auch mal an einem Sonntag da Sachen machen muss oder auch mal um spätere Uhrzeiten. Aber irgendwo muss man sich da selber dann auch mal rausnehmen und sagen, nee, jetzt ist gut, ich mache jetzt mal den Nachmittag, den verbringe ich jetzt mal mit einem Kollegen so und gehe Kaffee trinken.
Ja, so. Aber ich muss dir sagen, ich finde auch, dass es schon wichtig ist, ein Privatleben zu haben, aber ich glaube, warum oder wieso wir auch damals am Anfang sehr krass auch nach vorne gegangen sind oder was ich auch immer viel an Feedback bekomme, ist einfach, dass wir immer so schnell reagiert haben. Wir sind halt immer so da gewesen. Wir haben so diesen Service-Charakter groß gehalten. Natürlich ist es eine Sache, die kann nicht auf ewig funktionieren. Und ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr, mein Team so runterzurocken, weil ich auch gesehen habe, okay, mein Team hat das so krass verinnerlicht. Deswegen liebe ich mein Team auch so über alles, weil die wirklich, die haben diesen Gedanken, den ich für meine Kunden habe, den haben die auch implementiert, aber es funktioniert auf Dauer nicht, weil man sind die müde, man geht's nicht mehr.
Ja, das geht ja auch nicht, das ist ja.
Aber es ist ein geiler, wenn du alleine bist, also wenn du, das, was ich damit sagen will, wo ich noch alleine war.
Solange du das halt mit dir selber, mit deiner Gesundheit, mit deinem mentalen Zustand vereinbaren kannst, dann ist das natürlich cool, aber man darf es halt nicht überstrapazieren, weil das, glaube ich, schnell nach hinten losgehen kann, wenn man das zu lange, zu intensiv so führt.
Gut, aber ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, also am Ende ist es halt ein Wettbewerb und wenn deine Konkurrenz, ich war der, der dann auch zu Weihnachten, wenn alle bei ihren Eltern, die Woche nach Weihnachten, da waren ja eh alle weg und ich war trotzdem der, der dann schon mal Sachen vorbereitet hat und ich habe mir immer diesen Vorsprung geholt und ich dachte mir so, ja, ich weiß, dass meine Konkurrenz jetzt gerade zu Hause liegt, saufen geht oder halt zu Weihnachten irgendwo essen ist und ich werde diesen Vorsprung nutzen und das habe ich auch immer erfolgreich getan und am Ende, wenn man jetzt auch sagt, ja, du musst auf deine Gesundheit achten und hier, ja, kannst du machen, mach ruhig, ja, achte auf deine Gesundheit, geh schlafen, mein Freund, so weißt du und dann gewinnt trotzdem der, der mehr Psycho im Kopf ist und dann sozusagen dort diese Umsätze. Es klingt dumm, es ist halt kacke, ja. Aber es ist halt so, wie gesagt, in der Selbstständigkeit herrschen halt andere Gesetze als jetzt bei diesem Angestelltenverhältnis. Natürlich kannst du von deinen Angestellten das nicht verlangen, aber als Selbstständiger oder Selbstständiger, dann sage ich, ey, das ist die Deadline und wenn du mir auch, wie ich mit meinen Freelancern auch arbeite, mit dir, mit Unternehmern, natürlich weiß ich, du hast natürlich jetzt auch mittlerweile dieses Standing und sagst dann so, ey, Bro, bis dahin geht's erst. Und ich muss mich dem unterordnen, weil ich brauche halt so deinen Service. Aber gerade so am Anfang, wo ich so dachte, okay, man kennt die und die Person noch, dann sage ich dann, ey, das ist die Deadline und bis dahin muss ich es haben. Du hast jetzt eine Woche Zeit. Und ich bin dann zum Beispiel auch jemand, der sich realistisch...
Ja, das ist ja klar. Also, wenn die Deadline schon vorher bekannt ist, so dann ist es
richtig,
ist die Pflicht desjenigen, diese Deadline halt zu halten. So. Oder du musst halt vorher kommunizieren, das ist unrealistisch.
Ja.
So, aber nee, das ist schon klar. Ging jetzt halt eher nur um...
Ja,
dass jetzt so spontane Sachen sind, ist schon, na klar, und oftmals geht's ja auch, aber es gibt dann halt auch manchmal einfach so Momente, wo man dann sagt, ja, nee, jetzt.
Aber was mir auch aufgefallen ist, wir haben auch zum Beispiel Kunden verloren irgendwann, weil wir natürlich auch uns immer mehr professionalisiert haben und es dann natürlich auch immer wieder neue, junge, wilde Leute gab, die dann sagen, ey, ich habe jetzt kaum Kunden, ich würde für diesen Kunden jetzt alles geben. Und klar haben wir dann manchmal den einen oder anderen Kunden an einen hungrigen Newcomer verloren, der nicht unbedingt das bessere Setup haben muss als wir oder nicht besser ist, um Gottes Willen. Also wie gesagt, wir haben damals auch für ein Reisebüro oder so gearbeitet und die haben dann auch, weil wir dann halt natürlich irgendwann auch gesagt haben, okay, die wollen so und so viele Sachen von uns haben, wir müssen mehr Geld nehmen, weil wir halt sozusagen auch Cutter brauchen. Also als Unternehmer hast du ja dann immer auch einen Kostenapparat, den du mit dir trägst, als Selbstständigen nicht. Und dann haben sie sich halt für den Selbstständigen entschieden, haben dann natürlich Abstriche gemacht bei der Qualität, aber haben dafür jemanden bekommen, der macht, was die wollen. Und da sagen wir, okay, das ist halt geil, das ist so die Chance für den Newcomer oder für den Selbstständigen. Und das finde ich an Unternehmertum immer so geil, dass dieser Hustle, so diese Motivation und wenn dann auch so die Arbeit Früchte trägt. Ich glaube, frustrierend ist es bei vielen Selbstständigen, die halt so wirklich eine Sache, die kann ich wirklich jedem sagen, egal in welchem Business du bist, du musst immer aktiv sein, du musst in Rotation bleiben, du musst in Bewegung bleiben. Wenn du denkst, ja, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich hole mir erstmal einen Unternehmerzuschuss. Das fuckt mich bis heute ab, dass ich diese ganzen Förderungen nicht genommen habe. Ich wusste nicht, dass es das gibt. So, ja. Dann mache ich das und das. Und dann haben die jede Förderung bekommen, jedes Geld bekommen, haben alles vor sich hergeschoben. Und dann, okay, jetzt hast du alles, was du brauchst. Du musst jetzt irgendwie als Selbstständiger losarbeiten. Du musst jetzt was machen. Ja, wie mache ich das? Ja, du brauchst halt immer einen Vertrieb oder du musst halt Kontakte gründen, netzwerken und dann scheitern auch die meisten Selbstständigkeiten, sagt man das so? Dann sehr viele Solo-Selbstständige, die scheitern dann halt wieder, weil sie dann feststellen an dem Punkt X, ich bin gar kein Selbstständiger. Also das heißt, sie finden diese Idee geil, die ein gestandener Selbstständiger ihnen sagt, wollen dieser nacheifern und merken dann aber, dass sie gar nicht in der Lage sind, eigene Kunden zu holen. Es ist halt so und das ist halt auch nicht schlimm und ich finde, du kannst auch als Angestellter zum Beispiel super reich auch werden. Zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die Kanzleien oder Ingenieurbüro übernehmen, die sind seit Jahren an der Seite von den Geschäftsführern, die kennen die Prozesse von A bis Z in- und auswendig. Der Geschäftsführer geht in Ruhestand oder möchte ein bisschen mehr zurücktreten und gibt das Zepter an den Top-Mitarbeiter weiter und sagt, ja, du bist jetzt Geschäftsführer, du kannst dir jetzt schöne Gewinnausschüttung reinziehen, kannst das und das machen und dann bist du auf einmal ein gut vermögender Anwalt, Ingenieur oder was auch immer und hast aber nie dieses Risiko gehabt, sondern hast einfach immer nur geil an deiner Karriere gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal hier zu erwähnen, weil ich glaube, du kannst auch als Nicht-Selbstständiger sehr vermögend werden, wenn du halt am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort bist oder an das richtige Unternehmen festhältst, ja, und nicht ein Unternehmenshopper bist, ja, dann ist halt geil. Was mich aber natürlich interessieren würde, das ist eigentlich das Interessanteste überhaupt, zumindest bei dir, weil ich habe das damals mitbekommen, Leute. Was haben eigentlich deine Eltern zu deiner Selbstständigkeit gesagt? Also, ja, kannst du erstmal selber sagen, bevor ich es auflöse, mein Spaß.
Also, so ganz genau kann ich das gar nicht so richtig sagen. Weiß auch nicht so. Also, sehr skeptisch. Eigentlich immer gewollt, dass ich eigentlich ins Angestelltentum irgendwie gehe, weil Sicherheit.
Ja.
Und auch nie so richtig oder zu Anfangs noch nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich will, was ich machen will und wie das aussehen soll, wie das mal aussehen wird.
Ja.
So gerade halt, als es noch Schulzeit war, in der Abi-Zeit, wo ich dann schon gesagt habe, ja, nee, danach mache ich mich selbstständig und dann mache ich selber. Und dann war man so, hä, was willst du denn da machen? Für wen machst du denn da was? Und was soll denn da passieren? Geh studieren, geh was in die Richtung studieren, geh zum Fernsehen oder irgendwas. Aber ich hatte da nie Bock drauf, weil ich halt wusste, dass ich nicht ins Angestelltentum will, weil ich es hasse, wenn mir Leute Sachen vorschreiben, die nicht in...
Die nicht berechtigt sind?
Nee, die nicht für... nicht in meinem Sinne stehen, sondern halt im Sinne von meinem Chef, so.
Ja.
Weil jetzt schreiben einem auch Leute Sachen vor, so. Und ein Kunde sagt auch so, das Event ist dann, das muss dann fertig sein, da kann ich jetzt auch nicht, so, aber ich weiß halt, ich mache das für mich, so. Ich mache das nicht für einen anderen. Deswegen ist das ein Unterschied, aber ich hatte halt keinen Bock auf Angestelltentum. Und das halt, meine Eltern zu verklickern, war jetzt nicht so leicht, beziehungsweise hat auch lange Zeit nicht wirklich funktioniert.
Ja.
Das hat dann erst, also ich glaube, also na, mein Vater steht ja mehr bei, also der ist ja mit dem Unternehmen drin und der kümmert sich ja auch um das ganze Buchhalterische und
was schon
das
sehr
ganze Zeug, was halt wirklich ist, was sehr, sehr, ist, sehr geil ist und das ja, bin ich sehr dankbar für, dass ich mich um den Scheiß nicht kümmern muss, sondern das ist alles über, das ist alles mein Vater macht. Deswegen kennt er die Zahlen, aber meine Mom, so in dem ersten Jahr, also 2023, wo ich das erste Mal große Umsätze geschrieben habe, da hatte meine Mom ja gerade null Vorstellung, was bei mir abgeht. Also sie hat ja gar keinen Plan, so okay, verdiene ich hier irgendwie 500 Euro im Monat oder halt deutlich mehr.
Naja, so, also, und das, also guckst du einfach, da steht dann der CLA vor der Tür? Oder?
Ja, also das kam dann später, aber das war so jetzt... Ich habe ja dann doch noch, weil meine Eltern da so drauf gepocht haben, habe ich ja doch noch dann halt mein duales Studium gemacht.
Mhm.
Also mein Alibi-Studium irgendwie.
Ganz genau.
Aber da hatte ich ja dann auch schon die im Nacken sitzen mit Master. Aber das, also auf gar keinen Fall. Also wer weiß, vielleicht denke ich mir in 10 Jahren, komm, ich mache noch einen Master. Aber gerade.
Das habe ich also, mir vor 10 Jahren auch gesagt und ich habe immer noch nicht angefangen.
So, und das, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich will nicht, mein Ziel ist es, im Leben nie angestellt sein zu müssen, weil das ist irgendwie eine Art Freiheit innerlich, die ich dann für mich habe, dass ich nicht für einen anderen Chef arbeiten muss. Und deswegen ist so ein Bildungszertifikat, denke ich, in der Branche relativ unnütz und irgendwo Zeitverschwendung, wo ich das, die Zeit woanders rein investieren könnte, was ich jetzt auch gemerkt habe, die letzten 3,5 Jahre, dass da auch mehr gegangen wäre, wahrscheinlich, wenn ich nicht dieses Studium noch gehabt hätte, was mir irgendwo dann doch noch im Kopf rumschwirrt und Zeit raubt. Aber ich glaube, so langsam ist es dann angekommen, also wie gesagt, bei meinem Vater halt mehr, weil der halt mit drinne ist und da halt alles sieht und weiß, was passiert und da bin ich auch oft im Austausch, was jetzt hier abgeht und was neu an Kunden gekommen ist und die haben ja dann auch gemerkt, dass wir in den letzten 24 Monaten oder fast mehr um die halbe Welt gereist sind für irgendwelche Kunden und das ist dann, glaube ich, schon was, wo man dann merkt, okay, irgendwie da tut sich was, da bewegt sich was, das geht irgendwie in eine Richtung, wo sich was entwickelt.
Ja.
Und da kommt dann, glaube ich, langsam irgendwie so die Einsicht, dass das dann doch irgendwie das ist, was ich will und was im besten Falle so funktioniert und für immer so funktionieren wird.
Finde ich aber bei dir auf jeden Fall sehr cool, dass du halt, wie gesagt, diesen Support deiner Eltern dann irgendwie doch hatte. Also es ist halt so zwiegespalten. Irgendwie dein Vater hat dir halt so ein bisschen den Rahmen gegeben, in dem er halt die GmbH mit dir hat und hat kontrolliert, überwacht alles mit. So bei mir war das halt ja gar nicht so. Also mein Vater, der war ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo er, ich glaube, wo man es nicht mehr übersehen konnte, dass ich mit dem, was ich mache, erfolgreich bin, hat er dann mir so den Respekt so gegeben. Aber bis dahin, die haben mir immer versucht, das, was ich mache, auszureden. Also sie haben gesagt, ja, was willst du in der Partyszene? Da gehe ich sogar noch mit. Das ist wirklich, die Partyszene mag ich echt Quatsch eigentlich. Aber aber es war halt ein guter Sprungbrett, weil die Partyszene ist so schnelllebig gewesen. Das war dieser Konkurrenzkampf. Bis heute denken auch immer alle, also ich habe auch viele, die sagen, Fers, warum bist du manchmal so immer in dieser Abwehrhaltung? Also warum, wenn jetzt irgendwelche Sachen mir versucht werden, aus meinem Kosmos wegzunehmen, warum bist du gleich in diesem Modus, dass du alles um dich herum vernichten willst oder zerstören willst? Und ich sage dann so, Leute, ihr wart nie in diesem Party-Business, Mathieu und ich. Es war für uns normal, dass jede Person, mit der wir an einem Tisch saßen, eine Snitch ist oder versucht hat, uns zu zerstören. Oder teilweise wurden wir boykottiert, in die und die Clubs zu kommen, weil die wussten, dass die danach arbeitslos sind, weil wir das Netzwerk und die Partys bekommen haben. Deswegen wurden wir ja damals auch dann von Rosi, Shoutout geht an dich, in die Reithalle reingenommen. Und er hat dann sozusagen uns diese Plattform gegeben und wir haben dann dort alles auseinandergenommen auf der Straße, weil wir dann auf einmal haben wir diese Plattform bekommen, einen eigenen Club zu haben, wo wir dann alles zerstört haben. Und das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen das gewesen. Aber dann weg davon in die Firmen, ins Firmenbusiness, dann für Lange und Söhne, für Cartier ein bisschen was gemacht, dann mit Mercedes natürlich und da wurde das Ganze seriöser und spätestens da haben meine Eltern auch mich supportet. Ja. So nachdem ich erst so diesen ganzen Untergrund-Shit hinter mir habe, bin ich dann sozusagen in das Seriöse gegangen und dort haben wir dann sozusagen, haben sie mich dann unterstützt und dann auch gesagt, ey, war gut, dass du nicht immer auf uns gehört hast. Aber trotzdem musste ich natürlich Studium machen. Also genauso wie du, eigentlich 1:1, derselbe Way. Ich musste auch mein Studium machen, obwohl ich es eigentlich bis heute, ich bin schon dankbar, dass ich es gemacht habe, weil es gibt viele Prozesse wie Buchhaltung, da bin ich sehr gut, da gucke ich sogar auch, was mein Steuerbüro macht. Das ist geil, aber viele andere Module, ich war da teilweise, hat mir ein Marketing-Dozent, der nachweislich, weil ich Researching betrieben habe, sein Unternehmen mehrfach gegen die Wand gefahren hat, wollte mir erzählen, wie Marketing funktioniert. Ich habe in den Vorlesungen dem sogar nachhaltig gezeigt, dass das, was er da gerade labert, Blödsinn ist und er hat mich rausgeschmissen aus der Vorlesung.
Ich weiß genau, wer gemeint ist. Rausgeschmissen habe ich niemand, aber ich habe auch 1-2 Mal Dozenten irgendwelche Sachen gezeigt.
Wo die ja. Dann
sagen, oh, ja, okay, ja, doch.
Ja, du bist dann der unbeliebte Student, weil dann wissen ja, okay, das ist der, der auch selbstständig ist und sein Ding macht. Oder wenn du dann noch mit einer geilen Karre aufs Unigelände kommst, wo dann jeder weiß, das ist nicht die von Papa, dann ist halt auch geil. So, das ist halt so ein bisschen ganz nice gewesen. Und meine Uni hat es mir damals, finde ich, irgendwie nicht so leicht gemacht. Also die waren manchmal sehr nervig. Und heute aber, da wollten die dann auch immer, ja, komm mal vorbei, mach mal Vorlesung hier. Und denke ich mir so, naja, muss ich mal sehen. Also weil, ja, jetzt wo die dann sehen, okay, jetzt hast du irgendwie dort im Marketing, natürlich als führende Marketingagentur der Region, sagen die natürlich, okay, geil, der hat einen Mehrwert für unsere Studenten. So, aber damals wollten die mich nicht so pushen. Naja, aber wie gesagt, am Ende, ich glaube, man muss auch einfach so sehen, die Eltern haben halt natürlich immer so ein bisschen die Angst, auch dass die Kinder irgendwie scheitern, aber ich finde, Scheitern gehört halt dazu. Und von daher finde ich, sollte man auf jeden Fall natürlich irgendwo auch Talente fördern. Und wenn ein, so wie du, man super talentiert ist in dieser Foto- und Videografie-Sache, dann soll man vielleicht gucken, okay, wie können wir unser Kind so unterstützen? Das hat dein Papa halt super geil gemacht. Und deswegen, ja, hast du da, was das angeht, wirklich auch, ja, auf jeden Fall so diesen geilen Support gehabt. Und da darfst du auch dann dankbar sein, sozusagen, ja, dass deine Eltern sozusagen so dich dann auch unterstützt haben. Und am Ende, jetzt haben wir beide trotzdem unser Studium und Selbstständigkeit. Also ey, so schlecht kann es nicht
irgendwo
sein.
Irgendwo alle happy gemacht.
Ja, genau, genau. So wie es sich für den Selbstständigen gehört, so irgendwie alle mal dann hier abgefrühstückt. Und ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es halt, glaube ich, wirklich wichtig, die Referenzen zu haben oder einfach auch im Unternehmen zu stehen. Da hast du schon auf jeden Fall recht. Ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob ein Studium einem immer was so bringt, aber ich glaube schon irgendwie, weil viele Selbstständige sagen immer, ja, ich habe nicht mal 9. Klasse hier, bla bla. Ja, okay, so, ne, aber, oder ich bin, oh, das ist auch hier in Dresden, gibt es auch viele Unternehmer, die sagen, die wären Schulabbrecher, sie brüsten sich damit, sie pushen sich damit. Und ich habe das erst gestern Alex gesagt, das ist immer so das ist immer so diese Sitzenbleiber-Mentalität gewesen. Du versuchst sozusagen, du versuchst den Leuten das Gefühl zu geben, dass du es ja weit gebracht hast und aber den und den Schulabschluss nicht hast, aber trotzdem fehlt dir ja viel strategisches Wissen, meiner Meinung nach. Natürlich kannst du dir viele Prozesse durch Fehler machen aneignen. Na, das ist leider immer so. Wenn ich jetzt von dir eine Kamera hier in die Hand gedrückt bekomme und du sagst, okay, werd mal Videograf. Ich glaube, ich brauche ein paar Jahre, aber vielleicht, wenn ich keine andere Wahl habe und aus diesem Raum nicht rauskomme, bin ich es in 5 Jahren.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, so, ja. Vielleicht, ne? Und so, wenn du auch als Immobilienmakler halt einfach nichts im Leben davor hingekriegt hast, einfach bist unstrukturiert, kannst nicht mit Geld umgehen, bist schlecht in der Kommunikation, hast keinen strategischen Ansatz, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, mit deinem Wissen umgehst, mit deinem Marktwert umgehst und wirst dann im Makler sozusagen, weil die Eintrittsbarriere da halt so gut wie nicht existent ist. Ne? Das ist auch immer, sind immer auch immer dieselben Bereiche. Und ja, dann irgendwann lernst du es halt, weil du halt in diesem Bereich aktiv bist. Du hast dann zwar vielleicht einen scheiß Ruf, aber du bist halt drin. So, ne? Und das ist leider auch jetzt gerade im Social-Media-Bereich sehe ich das leider auch, dass immer mehr Leute oder auch selbst in deinem Business, also mittlerweile durch KI und so, die Leute lassen dann viele Sachen so ein bisschen machen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde bis jetzt auch bei uns in der Agentur, weil bei uns haben ja auch alle Studium und sind studiert oder haben Abi, das ist bei uns eine Grundvoraussetzung. Und ich finde einfach, man merkt es. Also man merkt dann diesen Ansatz, diesen strategischen Ansatz bei dir auch. Du bist einfach ein intelligenter Mensch. Also wenn man mit dir redet, du musstest schon mal eine Belegarbeit schreiben, du musstest schon mal eine Bachelorarbeit schreiben, weißt du? Du musstest das einfach schon umsetzen. Du standest schon vor dieser Herausforderung und das merkt man einfach,
wenn man mit dir zusammenarbeitet. Weißt halt einfach, Leute, die zumindest ein Abi haben und durch ein Studium haben, die können in den seltensten Fällen auf den Kopf gefallen sein.
Ja, genau. Also gerade weil das Bildungssystem hier in Deutschland so behindert auch ist, teilweise Stärken, also wie gesagt, auch bei mir damals, die Leute haben mir es extrem schwer gemacht, einen Schulabschluss hier ordentlich zu bekommen, weil die dann auch, sag ich mal, mich da in die und die Ecke getan haben und auch mir immer die Schuld an vielen Sachen gegeben haben. Ich musste ein paar Runden mehr gehen, sage ich mal, hab dann trotzdem natürlich alles ganz entspannt dann auch bekommen, weil ich halt kein dummer Mensch bin, aber ja, deswegen, ich bin immer ein bisschen, ich weiß nicht, Ich finde immer so ein bisschen diesen Ansatz, ja, du brauchst, um erfolgreich zu sein, das und das nicht, du kannst es nicht, man kann es pauschal nie sagen. Ich finde, man kann nicht pauschal sagen, du brauchst, um erfolgreich oder selbstständig zu sein, brauchst du kein Abitur oder kein Studium. Ich würde aber auch nicht sagen, du brauchst es unbedingt, um das zu haben. Also ich finde, ich würde beide Antworten zählen lassen und es hängt am Ende davon ab,
und auf dich,
was du machst.
Individuell an.
Genau, weil ich bin immer noch der Meinung, Erfolg ist nicht nur einmal, dann bist du nur ein One-Hit-Wonder, wie Aiken, wie heißt der? Kevin Little, genau. Sondern du musst einfach die Anzahl deiner Chancen, die du hast, so viele, wie du davon nutzt, das definiert dann am Ende vielleicht auch deinen Erfolg. Und ich sag's immer wieder, wenn Leute mir zum Beispiel Lobby jetzt wegnehmen würden oder durch geopolitische Sachen oder auf einmal ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, werde ich halt einen anderen Beruf finden oder etwas anderes, das ist eine Mindset-Sache und dann
ja
auch darin erfolgreich werden, wie du vielleicht, keine Ahnung, dann, wenn irgendwann hier die Kameras alle selbst laufen können, selbst mit dir reden können, mein Gott, dann wirst du halt Kamerabändiger, keine Ahnung, machst dann so ein Rental-Unternehmen auf, wenn man die kleinen Tiere, wie die hier laufen können, selbst mieten kann, egal, sei kreativ so. Und das ist das, wir schaffen es in, egal wie scheiße auch die Rahmenbedingungen sind. Wir schaffen es immer, erfolgreich zu sein, weil das ist am Ende das Machergehen. Und das hat uns auch schon als Jugendliche dann dazu animiert, dich als 14-Jährigen dort in Düsseldorf an Kundenvideos sogar, was echt krass ist, zu schneiden. Und das hat mich damals motiviert, im Eventbereich oder dann auch im Marketingbereich dort einen Print zu setzen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Schluss.
Ja, das waren sehr schöne Schlussworte. Wir haben ja gesagt, wir haben noch eine kleine News zu verkünden zum Abschluss. Ja. Und zwar sind wir aktuell dabei, uns ein vernünftiges Podcast-Studio einzurichten. Das wird jetzt alles in den nächsten Wochen passieren. Da haben wir dann ein festes Setup. Und damit erhoffen wir uns, beziehungsweise erzwingen wir uns, dass wir, wenn wir das direkt vor Ort immer da haben, deutlich aktiver für euch hier Podcasts liefern zu können.
Wir bieten das natürlich auch unseren Kunden an, es zu mieten. Und dann, weißt du, was lustig ist, wenn es dann immer ausgebucht ist und wir selber da nicht mehr rein können. Nächste Ausrede gefunden. Nein, Spaß, wir blocken uns das dann natürlich schon.
Aber das wird cool, da überlegen wir uns eine geile Einrichtung, ein geiles Setup, was so bestimmt richtig fresh aussehen wird. Und dann können wir hier aktiver coole Podcasts aufnehmen.
Dann, gut,
dann. Die letzten Worte gehören dir.
Toll. Weil ich ja auch heute so wenig Redeanteil hatte. Ja, bei dem Thema Selbstständigkeit und den Weight, keine Ahnung, da habe ich immer Bock, viel zu erzählen. Ja, dann vielen Dank erstmal auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns trotzdem immer supportet, dass ihr uns auch immer nervt und sagt, wir sollen bitte wieder eine Folge machen. Das treibt uns natürlich an. Wir versuchen natürlich auch jetzt wieder aktiver zu sein, damit, ja, ihr natürlich auch auf eure Kosten kommt, und wir versuchen natürlich auch wieder mehr Content mit auch Gästen zu bringen, aber wir waren jetzt der Meinung, einfach
ein bisschen. Ja, Bock, was zu zweit zu machen.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben da auch einiges zu erzählen. Und ja, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert uns, liked uns, teilt das Video gerne oder die Folge in eure Story, wenn es euch gefallen hat, und ihr uns unterstützen wollt, würde uns sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.